SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Unser Gast in dieser Sendung ist die Komponistin Zeynep Gedisliolu. 1977 in Izmir in der Türkei geboren, hat sie zunächst in Istanbul Oboe und später Komposition studiert. Und 2001, im zarten Alter von 24, ist sie nach Deutschland gegangen, um ihre Studien in Saarbrücken fortzusetzen. Es folgten dann Straßburg in Frankreich und Karlsruhe wieder in Deutschland. Zeynep Gedisliolu war Stipendiatin verschiedener Stiftungen. Ihre Stücke werden regelmäßig bei renommierten Festivals aufgeführt und sie hat diverse Preise gewonnen. Gerade erst vor 2 Wochen den Heidelberger Künstlerinnenpreis. Schönen guten Abend, Frau Gedisliolu.
Guten Abend.
Und erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis.
Vielen Dank.
Der Heidelberger Künstlerinnenpreis ist der einzige weltweit, der nur an Frauen vergeben wird, an Komponistinnen, die, so heißt es in der Satzung, eine herausragende Position in der zeitgenössischen Musik einnehmen. Was bedeutet Ihnen dieser Preis, der ja nicht für ein bestimmtes Stück, sondern für Ihr gesamtes bisheriges Schaffen verliehen wird?
Ich habe mich darüber sehr gefreut und mich sehr geehrt gefühlt. Ich habe den Preis auch so wahrgenommen, dass es eine sehr ermutigende und motivierende, wie gesagt, anerkennende Antwort ist auf diese ganze Reise, die ich hinter mir habe, diese ungefähr 16 Jahre, die ich in Deutschland verbracht habe.
Über diese Reise, über Ihre Arbeit und über Sie wollen wir heute Abend mehr erfahren in SWR 2 Tandem. Sie sind Komponistin für neue Musik. Hören Sie auch viel Popmusik?
Ja, schon. Also wenn ich überhaupt Musik höre, es gibt auch Tage oder Wochen, in der ich selbst Musik mache und komponiere und also selbst Klavier spiele und singe. Und das tue ich manchmal auch, um Musik zu hören. Aber sonst, wenn ich dann wieder Musik der anderen höre, dann höre ich doch auch wieder zum Beispiel das neueste Album von Susanne Vega. Habe ich vor ein paar Tagen auch so ein paar Mal gedreht.
Wo komponieren Sie am liebsten?
Zurzeit am liebsten in den Bibliotheken. Es kann aber auch ein bestimmter Café sein. Ich suche meistens Orte, in denen ich nicht allein bin, aber trotzdem in Ruhe gelassen werde.
Aber Sie haben kein Instrument dabei in dem Moment?
Nein, nein. Ich habe ein Papier und Stift. Ja.
Wie ist das? Also wie schreiben Sie Musik? Also die ist sie dann in Ihrem Kopf? Hören Sie die Musik in sich, so wie sie irgendwann von einem Orchester gespielt wird?
Ja, so stelle ich mir das vor, auf jeden Fall. Also dass ich beim Komponieren vom Klavier mich distanziert habe, weggekommen bin, hatte ja auch vor 16 Jahren eigentlich am Anfang praktische Gründe gehabt, weil ich nach der Istanbuler Zeit dann in Deutschland plötzlich eben kein Klavier hatte, wochenlang zu komponieren. Ich wollte aber komponieren. Und so habe ich dann für mich einen Weg entdeckt, nur mit meiner Vorstellungskraft zu schreiben. Und das ist für mich wirklich dann auch seitdem ein Weg geworden, der für mich wirklich unverzichtbar ist, weil ich gemerkt habe, dass ich in dieser Art und Weise mich sehr frei fühle.
Wie ist denn das, wenn Sie dann zum ersten Mal mit einem Ensemble oder mit einem Orchester zusammenarbeiten und Ihr Stück, das Sie sich bis dahin ja nur vorgestellt haben, zum ersten Mal richtig hören?
Ja, das ist wirklich ein magischer Moment. Auch deswegen will ich diesen Weg nicht aufgeben, weil dieser Moment, was ganz besonders ist, nach monatelangem Alleinsein mit meinen eigenen Gedanken und Vorstellungen, dass das plötzlich
Realität
wird und das zu erleben, dass es eben dann in sich etwas Eigenständiges wird und auch von den Musikern zuerst, von den Interpretierenden auch verstanden wird und dann interpretiert wird.
Ist das Stück denn in dem Moment schon fertig oder arbeiten Sie mit dem Orchester und dem Ensemble noch weiter daran?
Es kommt manchmal vor, nicht immer, aber manchmal vor, dass ich während den Proben mit einem Orchester, sogar auch und mit Ensembles, manche Kleinigkeiten, Details doch ändere. Oder sogar, wenn es nicht zu aufwendig ist und in der knappen Zeit doch machbar ist, hinzufüge ich so Wiederholungen. Mhm. Also ich greife wirklich direkt dann das Stück doch auf. Das Stück selbst ist, bevor es überhaupt gespielt wird, ist ja erstmal nicht da.
Und Sie schreiben das alles im Kopf, ohne dass es irgendwann mal bis zu diesem Moment Töne gibt.
Ja, so ist das.
Ihre Stücke haben eine sehr eindringliche Energie, sehr spannungsgeladen. Und Sie haben mal gesagt, komponieren sei ein bisschen, als wäre man sein eigener Therapeut. Wovon wollen oder müssen Sie sich therapieren? Wo kommt diese dringende Energie her?
Was ich damit ausdrücken möchte, ist eigentlich, ich möchte da eben über diese ganz persönlichen und künstlerische natürlich Auseinandersetzung mit sich selbst sprechen. Also ich kann mich nicht in Kategorien teilen, dass das da ein Zeynep gibt, ein Person und eine Komponistin und auch noch jemand anders und sie haben dann miteinander nichts zu tun. So ist das ja nicht. Also in diesem Prozess des Schreibens stelle ich mich mit allen meinen Facetten offen. Und diese Offenheit braucht auch das Komponieren selbst. Also ich muss auch zuerst mir selbst, mir gegenüber selbst auch so ehrlich und offen wie möglich sein, dass es mir überhaupt gelingt, irgendwie in eine tiefere Ebene einen Zugang zu finden mit meinen Ideen und Emotionen.
Das Stück von Ihnen, was wir gleich hören, heißt Susma, Schweige nicht. Und das haben Sie dem 2007 ermordeten Journalisten Randding gewidmet. Der Herausgeber der Wochenzeitung Argos wurde damals vor dem Verlagshaus in Istanbul auf offener Straße erschossen. Warum wollten Sie ihm ein musikalisches Denkmal setzen?
Das Komponieren dieses Stückes hatte für mich damals schon bei den ersten Protesten gegen diese Ermordung, die in Istanbul stattfand 2007, auch schon angefangen hatte. Vielleicht nicht direkt das Schreiben des Stückes, aber trotzdem die ersten Gedanken und die Spannung und Intensität, die dieses Stück gebraucht hat oder dieses Stück auch geprägt hat, hatte sich schon während diesen Protesten, in der ich auch teilgenommen hatte, aufgebaut. Wovon ich spreche, ist zum Beispiel, ich spreche von einer Spannung, einer gewissen Intensität, einer Atmosphäre, die eine Mischung von Wut, Traurigkeit, aber auch Hoffnung besteht. Und Susma, das Wort Susma auf Türkisch eben, was auf Deutsch Schweigen nicht bedeutet, war auch das Wort, das in den Protesten gemeinsam gerufen wurde.
Susma, schweige nicht, gespielt vom Arditi-Quartett bei der Uraufführung 2007 in Luxemburg und komponiert von Zeynep Gedisliolu, die heute Abend unser Gast in SWR 2 Tandem ist. Gewidmet ist das Stück dem 2007 ermordeten Journalisten Hrant Dink. Welche Reaktionen haben Sie auf diese Widmung eigentlich bekommen?
Ja, auf die Widmung habe ich eigentlich damals positive Reaktionen bekommen. Zum Beispiel auch, als ich in Istanbul war und in einem offenen Straßenmarkt, da kam eine Junge zu mir, also so eine vielleicht 23- oder 25-jähriger junger Mann, so mit langen Haaren und schwarze T-Shirt und sich bei mir für Susma bedankt. Also er ist zu mir gekommen und gesagt, ich kenne sie und ich möchte mich für dieses Stück bedanken. Wow. Also das war für mich seltsam eigentlich als Erfahrung. Sowas erwartet man nicht, aber das macht mich dann eben glücklich.
Man wird ja als Komponist, als Musiker zeitgenössisch neuer Musik nicht unbedingt auf der Straße erkannt und auch angesprochen. Das
eben,
passiert ja eher Popmusikern.
Eben, deswegen sage ich ja, eine seltsame Erfahrung. Aber was mich auch vor allem glücklich machte, dass es ihm sehr bewusst war, dass er eben auch sich sozusagen für dieses Engagement und für diese Widmung auch bedankt hat. Aber auch für die Musik selbst. Also das hat mich vor allem glücklich gemacht.
Eins der zentralen Motive Ihrer Musik ist die Folge von Impuls und Nachklang. Das haben wir gerade in Susma auch gehört. Warum taucht dieses Motiv immer wieder auf? Wofür steht das?
Ich finde das manchmal wirklich schwierig zu begründen, warum ich etwas tue in der Musik.
Ist das nicht in Worte zu fassen?
Nicht ganz, nicht komplett. Das würde ich problematisch finden, ehrlich gesagt.
Also es geht eher über die emotionale Ebene.
Und das ist wirklich eine Geschichte, in der wir wirklich viel länger sprechen können. Aber dieser Impuls und Nachklang ist, ich habe das während dem Schreiben gemerkt, dass es mich da etwas immer in dieser Richtung zieht, dass ich eben mit diesen Formen gearbeitet habe. Es ist sperrig. Man merkt immer, dass es da eben durch diese Impulse etwas vielleicht gestoppt werden möchte, aber es geht trotzdem weiter. Hm.
Nun sind viele Ihrer Stücke gesellschaftspolitisch geprägt. Ein anderes Beispiel, Durak für Orchester, war ursprünglich eine Auftragskomposition für das Beethovenfest und Sie waren mitten in der Arbeit 2013, als die Gezi-Proteste begannen. Sie hatten damals überlegt, die Arbeit abzubrechen und nach Istanbul zu fahren. Warum haben Sie sich dagegen entschieden?
Ja, es ist die Entscheidung war nicht einfach, aber der Wunsch, meine Auseinandersetzung mit was da vor 5 Jahren passierte, auszudrücken, war stärker.
Wie haben die Proteste denn das Stück dann beeinflusst? Ist es ganz anders geworden als ursprünglich geplant?
Ich glaube schon, ja. Am Anfang hatte ich eigentlich ungefähr einen Plan für das Stück und ich hatte genau gesagt schon so 10, 11 Takte des Stückes eigentlich geschrieben. Da bei dem Stück ging es für mich eigentlich doch konkret zum Beispiel, mich mit einem älteren Ensemblestück, ein Stück für Klarinette und Cello zu beschäftigen, auseinandersetzen und versuchen, in diesem Orchesterstück so Wege zu finden, zum Beispiel, dass das Orchester sich teilweise manchmal als Ensemble verhält oder Fragen zu stellen, eben, dass das, ob das, was das bedeutet, ein Kammermusik oder Orchester als Apparat, mich mit diesen Fragen aber in der musikalischen Ebene zu beschäftigen, weil dieses Duo-Stück auch in sich wirklich sehr viel Potenzial für mich hatte, ein Orchesterstück zu werden. Mhm. Und das wollte ich tun.
Und dann?
Und dann eben wurden die Gezi-Proteste ausgebrochen. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach die ganze Ruhe verloren habe erstmal und den ganzen Fokus verloren habe. Und dann aber eben, wie ich habe mich doch entschieden, doch zur Ruhe zu kommen und doch allein am Schreibtisch zu sitzen, statt dort dazu zu hören. Ja, und dann habe ich eben diesen Plan erstmal verlassen und der erste Schritt war wirklich, mich völlig auf meine Spontanität zu verlassen. Also wirklich versuchen hinzuhören, was mein Inneren sich wünscht. Mhm. Das passiert bei mir gleichzeitig, wenn ich erstmal anfange, überhaupt den Stift zu bewegen. Ja, ich muss dann anfangen zu tun, aber dann spüre ich auch gleich, was da eben passiert. Ich kommentiere das aber auch im Intellekt. Ja, wieso wünsche ich mir das? Was ist das jetzt? Und was das war damals eben, dass das immer wieder plötzliche Unterbrechungen kam und plötzliche Pausen. Hm. Ich wünschte mir Pausen in dem Stück, die aber eben meistens so geladene Spannungspausen waren.
Ja.
Dann habe ich mich eben darauf eingelassen. Und so wurde das Stück also durch diese Pausen und aber auch zwischen den Pausen so Klangblöcke wurde das Stück halt so, wie es war und hatte diesen Titel Durak bekommen, mhm. was auf Türkisch Pause, Zäsur, Haltestelle bedeutet. Ja.
Vor 3 Tagen hat sich der Beginn der Gezi-Demonstration zum 5. Mal gejährt. Was ist eigentlich von dieser Aufbruchsstimmung geblieben, also von dieser Hoffnung auf mehr Demokratie? Wohin ist die Gezi-Generation verschwunden?
Ich glaube nicht, dass es verschwunden ist, sondern wir sind jetzt wieder in einem Zeitpunkt für die Türkei, in der wir bis zu den Wahlen wieder Hoffnung haben dürfen und müssen. Hm. Und meiner Meinung nach ist da immer noch ein großes Potenzial für Veränderung und ein großer Wunsch für Meinungsfreiheit und Demokratie von vielen Jugendlichen, die damals diese Protestbewegung zustande gebracht haben. Ich möchte da eben nicht diesen pessimistischen Blick haben und sagen, dass es schon eine nostalgische Geschichte wäre und verschwunden ist. Das glaube ich tatsächlich auch nicht. Genau das Gegenteil. Ich trage eigentlich eine große Hoffnung.
Trotz der politischen und gesellschaftlichen Bezüge in Ihrer Musik bezeichnen Sie die Musik nicht als politisch. Ist das nicht ein Widerspruch?
Ich glaube, dass es gut wäre, eben das zu unterscheiden. Zuerst die Frage zu stellen, was ist überhaupt politisch? Und auch zu differenzieren zwischen das Politische und die Politik. Für mich fände ich das nicht interessant und ich finde es auch schade, die Musik oder die Kunst nur als ein reiner Instrument zu sehen, der eine bestimmte Funktion trägt, um eine ganz bestimmte Mitteilung zu geben. Eine politische Mitteilung auch. Mhm. Ich glaube, da gibt es viel mehr.
Welche Botschaft hat das Stück von Ihnen, das wir jetzt hören? Das ist Die Wand entlang.
Also ich würde sagen, sich an etwas festhalten. Ja, trotzdem in dem Bewusstsein, dass dieser Versuch unmöglich ist und verletzbar ist. Die Musik sollte auch für sich selbst sprechen.
Dann lassen wir sie jetzt für sich selbst sprechen. Hier ist Die Wand entlang von Zeynep Gedisoglu.
Thank you.
entlang von Zeynep Gedisioglu. Die Komponistin ist heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Vor 16 Jahren verließ sie die Türkei, um ihr Kompositionsstudium fortzusetzen. Erst in Saarbrücken, dann in Straßburg und in Karlsruhe. Seit 6 Jahren lebt sie in Berlin. Frau Gedisioglu, fühlen Sie sich dort zu Hause?
Ja, ich fühle mich wohl hier.
Aber noch davon entfernt, zu Hause zu sagen.
Ja, vielleicht braucht es noch ein bisschen Zeit oder ich erwarte das nicht mehr oder ich suche das nicht mehr, dieses Gefühl, richtig zu Hause zu sein. Ich weiß nicht mehr, was das eigentlich bedeutet oder ich fühle mich einfach wohl und zu Hause, wenn ich mich da halt irgendwo in Ruhe setzen kann und an einem Stück nachdenken kann und komponieren kann. Ja.
Geboren und aufgewachsen sind Sie in Izmir, 4 Millionen Einwohner, also größer als Berlin, wo Sie jetzt leben, als Hafenstadt immer schon ein Schmelztiegel der Kulturen, Türken, Griechen, Armenier, Juden. Wie haben Sie diese kulturelle Vielfalt als junger Mensch erlebt?
Ja, schon sehr intensiv und sehr direkt in Izmir, in meiner Heimatstadt, in der ich auch bis ich 9 war gelebt habe, die ja eine kosmopolitische Stadt ist, habe ich so gelebt, dass zum Beispiel neben der Wohnung meiner Großeltern, also steht immer noch, eine Kirche. Und wir haben dann auch Nachbarn gehabt, die Eleni und Rika heißen. Und meine Großmutter dann auch damals durch eben diese griechischen Nachbarn, die ich hatten, auch ein bisschen Griechisch gelernt und mit denen auf Griechisch gesprochen. Das war sozusagen ein Alltag für mich, die aber trotzdem immer sehr spannend und interessant war. Also nicht etwas, was ich für selbstverständlich gehalten habe, sondern ich habe es vom Anfang an gespürt, dass es etwas Besonderes war. Und dann auch weiter in Istanbul, wo ich dann mit meiner Mutter und Vater und ich zu dritt also umgezogen bin mit 9 Jahren. Habe ich das ja in einem größeren Format erlebt, diese kosmopolitische. Nicht nur durch Menschen, sondern auch durch die Stadt selbst und durch die Architektur selbst und Kultur.
Ja. Hat Sie diese kulturelle Vielfalt musikalisch in irgendeiner Weise beeinflusst? Also Ihre Musik ist ja schnörkellos und direkt und folkloristische Tonalität hat dabei eigentlich keinen Platz.
Ja, ich glaube schon, dass es das sehr beeinflusst hat, aber vielleicht in dieser Art und Weise, dass ich persönlich in meiner Musik, wenn ich meine eigene Musik selbst zuhöre, obwohl es ja manchmal eben, Sie sprechen von energetischen und manchmal kantig und Sie haben auch einen anderen schönen Wort benutzt, den ich wie war das nochmal?
Schnörkellos.
Schnörkellos. Ich finde es sehr schön, dieses Wort klingt sehr, sehr schön, finde ich. Ich empfinde und höre aber trotzdem ein Melancholie. Ich erkenne das wieder sozusagen.
Und das ist in Ihrer Herkunft begründet?
Ich habe das Gefühl, dass es sehr viel mit der Atmosphäre und Kultur zu tun hat, die ich in Istanbul, auch in meinem eigenen Leben in dieser Stadt, aber auch davor in Izmir erlebt habe. Es ist wahrscheinlich so, dass ich davon ziemlich stark geprägt worden bin. Und das habe ich auch durch die Erfahrungen bekommen. Zum Beispiel, ja, also wir sprechen ja über das Kosmopolitische in Istanbul mit unterschiedlichen Kulturen. Also wie ich das erlebt habe zum Beispiel, dass ich auch Sonntags Gottesdienst von armenischen Kirchen auch hingehen konnte und zuhören konnte. Und wenn man diese Erfahrungen in Istanbul hat, dann hat das wirklich eine andere Dimension, eine andere Qualität und eine spezielle Art von Intensität und, wie ich gesagt habe, wirklich eine heftige Melancholie. Das muss man einfach selbst erleben vielleicht. Ich schaffe das nicht durch Worten eins zu eins zu formulieren, auszudrücken. Aber das hat, ich glaube, diese Melancholie, davon ich halt durch diesen Erfahrungen auch sehr geprägt worden bin, aber die mich auch sehr angetrieben und sehr angeregt hat, die ich auch sehr spannend fand. Also das mich jetzt nicht traurig und passiv gemacht hat, sondern im Gegenteil, dass es mich sehr motiviert hat, etwas zu tun. das erkenne ich in meinen, wie Sie gesagt haben, schnörkellosen Stücken.
Antrieb ist ein gutes Stichwort. Also Ihre erste öffentlich aufgeführte Komposition war Die Tat. Da waren Sie gerade mal 26. Sind Sie ein ehrgeiziger Mensch?
Ja, ich glaube schon. Ich habe das Gefühl, dass ich mich dafür entschuldigen muss. Ja, ich glaube schon, dass ich ehrgeizig bin, aber ich bin manchmal auch, ich finde mich da manchmal sehr faul zum Beispiel. Ich weiß nicht, es gibt einfach Phasen, in der ich in unterschiedlichen Mooden bin und ich versuche auch diszipliniert zu sein, weil ich das eigentlich echt viel wichtiger finde.
Disziplin als Antwort auf die Erkenntnis, dass man faul ist.
Ja.
Wie schwer ist es denn, sich so jung schon den Respekt in der zeitgenössischen Klassik zu verschaffen?
Das ist natürlich extrem wichtig für einen Künstler oder Künstlerin. Das ist auch notwendig. Nicht nur im praktischen Sinne, sondern als Mensch ist das wichtig. Aber wahrscheinlich das Beste wäre, dass man jeden Tag das Gefühl hat, dass man das irgendwie vergessen hat. Man soll es versuchen, sich daran zu erinnern, wieso man überhaupt damit angefangen hat, ja, und wieso man die Sache selbst überhaupt tut. Und sich nicht an Äußerlichkeiten festhalten oder sich nicht zu sehr beeinflussen lassen von den Äußerlichkeiten.
Und von anderen.
Ja, von anderen, die Sachen, die von außen kommen, auch wenn diese Sachen auch manchmal positiv sind, soll der Fokus im Inneren trotzdem an dem Bereich stehen, auf dem Grund, wieso man das tut. Und ja, und die Antwort soll am besten eben mit dem Inneren zu tun haben, als mit dem Äußeren, dass man eben eine bestimmte Position haben möchte und Komponistin sein möchte. Also ich selbst soll für mich nicht das Wichtigste sein, sondern was ich tue.
Der nächste Song, den wir hören, ist nicht von Ihnen, aber ein Wunsch von Ihnen. Hier ist Brian Eno mit Blackwater. Das ist ein Wunschsong unseres Gasts, Zeynep Gedisliolu. Blackwater von Brian Eno haben Sie sich gewünscht. Warum wollten Sie den hören?
Dieses Stück gehört auch zu der Jugendzeit, in der auch ziemlich melancholisch war. Wir haben so viel über Melancholie gesprochen.
Der kam 1977 raus, da sind Sie geboren worden.
Ja, stimmt. Ich habe eine Affinität für
Musik, die schon alt war.
Musik, die in dieser Zeit. Aber ich erkenne zum Beispiel in diesem Stück, obwohl es so einen bestimmten seltsamen Geschmack hat, wenn es um so Klänge geht und man erkennt das nicht so genau. Also ist das jetzt ein gut gelauntes Musikstück? Ist das Melancholie? Also es steht jetzt, es zeigt uns keiner, versucht nicht etwas ganz deutlich zu zeigen. Aber sogar in diesem seltsamen Brian Eno-Stück erkenne ich da etwas, was so diese versteckte Melancholie.
Brian Eno ist ja jemand, der nicht nur Rock- und Popmusik geschrieben hat, sondern auch Ambient-Musik erfunden hat, experimentelle Musik geschrieben hat, neue Musik, Avantgarde. Käme das für Sie in Frage, das Genre mal zu wechseln und wenn auch nur aus Spaß mal Popmusik zu schreiben?
Ja, schreiben würde ich wahrscheinlich nicht tun, aber ich bin schon seit ich 12 bin, gibt es auch so eine parallelen Welt für mich, die eigentlich seitdem immer noch existiert, in der ich eben meine Songs komponiere und dazu auch singe. Ich schreibe sie aber nicht, weil das für mich wirklich mit Tun zu tun hat. Also ich mir macht das einfach Spaß, sie eben zu performen, selbst zu performen.
Ja.
Bis jetzt habe ich das nicht, habe ich nicht den Antrieb gehabt, die unbedingt mit der Welt zu teilen.
Also wo vielleicht machen Sie das noch? Noch zu Hause in der Küche oder unter der Dusche?
Auch, aber meistens am Klavier.
Ja.
Am Klavier. Und es gab dann in Istanbul auch eine Phase in den 90er Jahren, in der ich das dann auch mit zwei Bands dann auch öffentlich gemacht hatte in den Clubs oder Punk-Clubs von Istanbul.
Woran arbeiten Sie im Moment?
Zurzeit schreibe ich ein Stück für Klavier und Orchester, das in 14. September von Pianistin Tamara Stefanovic mit HR Symphonieorchester unter der Leitung von Jonathan Stockhammer uraufgeführt wird in Frankfurt. Ja. Ich hoffe, ich kann das rechtzeitig zu Ende bringen.
Ich wollte gerade fragen, 14.09., das ist nicht mehr lange hin. Wie weit sind Sie?
Diese Frage ist, finde ich jetzt gerade fast brutal, ehrlich gesagt. Ich stehe genug unter Zeitdruck.
Dann werde ich den nicht erhöhen, den Druck. Sie werden das mit Sicherheit schaffen und es wird mit Sicherheit ein großartiges Stück dann am 14. September.
Ich habe ein gutes Gefühl, ja.
Die Komponistin Zeynep Gedisliolu war heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank dafür.
Danke.
Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer und für die Technik war Andreas Bernhard verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.